Gnade, ich sehne mich am meisten nach ihr, wenn meine Schuld ans Licht kommt und ich gewähre sie nur zögerlich, wenn ich mit der Schuld anderer konfrontiert werde. Das ist nicht die Definition von Gnade, aber wahrscheinlich die realste Beschreibung, wie wir mit Gnade umgehen. Das ist der Beginn eines Buches über Gnade von Andy Stanley, das mich im Urlaub begleitet hat. Und dieses Buch, das hat mich auch heute für diese Predigt inspiriert. Und nachdem Erik letzte Woche schon das Thema Gnade angeschnitten hat, habe ich gedacht, da muss ich was weiterführen. Und eigentlich möchte ich darüber erzählen, was mir in diesem Buch klar geworden ist, wie sehr Gott durch die ganze Bibel hindurch, vom Alten bis zum Neuen Testament, immer wieder Gnade zeigt. Ist mir noch nie so bewusst geworden, wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durchgeht, wie gnädig Gott mit seinem Volk und mit all den Menschen, die dort irgendwie eine Rolle spielen, umhergeht. Viele von euch kennen ja so diesen Satz, und wir sagen es ja auch immer wieder: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Manche kennen auch den Satz, was man sät, das erntet man. Und dieser Zusammenhang von Prinzip und Wirkung ist grundlegend für unsere menschlichen Erfahrungen. Das heißt, wenn wir jetzt mal in unser Leben hineinschauen, wer ein Verbrechen begeht, der landet im Gefängnis. Ja? Was man sät, das erntet man. Ja? Wer sich beim Lernen anstrengt, bekommt gute Noten. Das Prinzip von Saat und Ernte gilt in der Welt bis heute. Allerdings, es gibt auch Ausnahmen. Sicherlich habt ihr auch schon erlebt, dass hart arbeitende, verantwortungsvolle Menschen in finanzieller Hinsicht alles richtig machen und trotzdem Geld verlieren. Und zwar aufgrund von Umständen, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Ihr kennt sicherlich Menschen, die immer gesund gelebt haben und deren Körper schließlich doch durch Krankheit zerstört wird. Saat und Ernte. Und wenn ich heute das Fernsehen einschalte, dann grinsen mir Leute entgegen, die immer gelogen und betrogen haben und denen es trotzdem gut geht. Saat und Ernte. Und das ist die eine Ausnahme von Saat, das ist eine Ausnahme von Saat und Ernte. Ja? Die gute Nachricht ist, es gibt noch eine andere Seite der Ausnahme von Saat und Ernte, und die basiert auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Und diese Ausnahme, die heißt Gnade. Die Existenz der Sünde in unserer Welt führt dazu, dass wir manchmal nicht das bekommen, was wir verdienen. Die Existenz der Gnade bedeutet, dass wir manchmal nicht die Konsequenzen unseres Tuns tragen müssen, obwohl wir es verdient hätten. Und Gott erweist uns also immer wieder Gnade, damit wir genau das bekommen, was wir gerade nicht verdienen. Versteht ihr das? Vielleicht hilft uns eine biblische Geschichte, um es deutlicher zu machen. Und das ist eine Geschichte von zwei Brüdern. Und wenn ich den einen Namen nenne, dann kommen bei uns sofort die Geschichten aus der Kinderstunde wieder hoch. Dann wissen wir sofort wieder, okay, das habe ich schon tausendfach gehört. Wenn ich den anderen Namen sage, dann müssen wir schon etwas bibelfester sein, um ihn einordnen zu können. Ich weiß nicht, ob bei jemandem von euch schon irgendeine Geschichte anklingelt. Kann irgendjemand schon was sagen? Vielleicht klingelt was, wenn ich sage 1. Mose 38. Klingelt bei euch klingelt schon lange nichts mehr. Also, die Geschichte, um die es sich handelt, ist, der bekanntere von beiden heißt Josef. Ein ungewöhnlich guter Mensch, der unaussprechliches Unrecht erleiden musste, während sein Bruder, der unbekanntere Judah heißt, ein gerissener, gefühlsloser Heuchler, unverdienten Wohlstand genießt. Und ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, ein bisschen sowas wie einen Stammbaum zu machen, dass wir mal ungefähr uns einordnen können. Mit Abraham hat ja das Volk Israel begonnen. Abraham hat Isaak bekommen. Isaak hatte zwei Söhne, es war Jakob und Esau. Und jetzt reden wir über die 12 Söhne von Jakob. Und darunter ist der eine Juda und der andere Josef. Und über diese zwei Brüder wollen wir heute miteinander reden. Also Jakob, Abrahams Enkel, er hatte 12 Söhne von 4 verschiedenen Frauen und er gab sich keine Mühe zu verbergen, dass Rahel seine Lieblingsfrau war. Und er ihre beiden Söhne Josef und Benjamin mehr liebte als die 10 anderen zusammen. Ja. Er verwöhnte sie nach Strich und Faden, er ersparte ihnen anstrengende Arbeiten und er beschüttete sie mit besonderen Geschenken. Aus Josef sollte später mal ein durch und durch guter Mensch werden, aber vollkommen war er nicht. Denn er machte sich nicht beliebt dadurch, wie er seine Brüder behandelte. Die Familie, die verdiente ihren Lebensunterhalt mit Schafen und mit Ziegen und deswegen mussten sie oft auf Weideplätzen mehrere Tagesreisen entfernt Weideplatz suchen und mit den Tieren dort draußen unter freiem Himmel dann verbringen. Und an eines solcher Abende kam Josef auf die geniale Idee, seinen Brüdern von seinen Träumen zu erzählen an so einem Lagerfeuer. Und die endeten meistens damit, dass sich seine Brüder vor ihm verbeugen mussten und er über ihnen einmal herrschen werde. Dass das die Wahrheit sein würde, wüssten sie zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber ihr könnt euch ja in eurer Familie gerne mal das ausprobieren, wie das so gut ankommt, wenn ihr eine Zeit lang euren Brüdern erzählt, dass ihr einmal über ihnen herrschen werdet. Mal schauen, ob euer Sympathiewert schnell in den Keller fallen wird oder ob sie euch dann immer noch toll finden werden. Bei Josef war es ziemlich so, seine Brüder, die hassten ihn in der Zwischenzeit. Hass ist kaum jemals etwas Passives oder nur ein bloßes Gefühl. Hass, das bedeutet im Grunde, dass man auf einen Mord wartet, aber man hat Angst, ertappt zu werden und hält einen hasserfüllten Menschen eher davon ab, es tatsächlich selber zu tun. Ja? So ist es in denen gewesen. Also Monate später, Jakob schickt Josef wieder zu seinen Brüdern, zu der Herde hinaus. Benjamin war noch zu klein, der blieb zu Hause. Hatten sie schon Pläne geschmiedet, wie sie ihn verschwinden lassen wollten? Zuerst wollten sie ihn umbringen und es so aussehen lassen, als hätte ein wildes Tier Josef gefressen. Wisst ihr alles schon so noch aus eurer Kinderstundenzeit? Doch Ruben, der Älteste, der sagte zu ihnen: Werft ihn doch einfach lebendig in eine Grube. Wenn er dort alleine stirbt, dann klebt sein Blut nicht an unseren Händen. Und insgeheim hat Ruben nämlich im Hinterkopf gedacht, wenn alle gegangen sind, dann kann ich Josef wieder befreien und ihn heimlich in die Familie wieder zurückführen. Gesagt, getan, als Josef ankam, stürzten sie sich auf ihn, zerrissen sein buntes Gewand und warfen ihn in so eine ausgetrocknete Zisterne. Dann zog so eine Handelskarawane am Horizont vorbei, die nach Ägypten unterwegs gewesen ist. Und nun übernahm Juda die Führungsrolle. Das ist ganz interessant, wie es da zu einem Wechsel plötzlich kommt. Unter den Brüdern, und zwar sagt er, im Gegensatz zu Ruben, der Josef heimlich ja retten wollte, fand Juda die Möglichkeit, ihre Sünde noch zu verschlimmern und nebenbei noch etwas Geld zu verdienen. Wir sollten Josef nicht umbringen, immerhin ist er ja unser Bruder. Außerdem, wenn wir ihn töten, haben wir damit nur Scherereien. Aber nichts gewonnen, denn wenn wir ihn verkaufen, verschwindet er aus unserem Leben und zusätzlich können wir uns noch ein bisschen Taschengeld verdienen. Geniale Idee, dachte sich Juda, oder? Und mit dieser genialen Idee versuchte Juda natürlich seine Gier etwas zu verbergen und auch noch so ein bisschen so eine barmherzige Fassade nach außen zu kehren. Also zogen sie Josef aus der Zisterne raus, verkauften ihn als Sklaven an die Karawane. Doch was sollten sie jetzt ihrem Vater erzählen? Sie erfanden schnell die Geschichte, dass Josef von dem wilden Tier zum Opfer gefallen sei, bespritzten seinen bunten Umhang etwas mit Ziegenblut. Und das brach dem Vater das Herz. In den kommenden Jahren war Juda und seine Brüder gezwungen, ihr Geheimnis mit sich herumzutragen. Die Erinnerung würde bleiben, auch wenn das Geld schon lange ausgegeben worden war, was sie für Josef damals bekommen haben. Und Jakobs glühender Zorn wich mit der Zeit zu einer chronischen Melancholie. Juda dagegen spielte so das Unschuldslamm, der vielleicht sogar den Vater trösten wollte, wenn er zu ihm kam. Und mit der Zeit wurde Juda so ein wahrer Meister darin, sein wahres Ich zu verstecken. Und so ging es dem schlechten Menschen gut, während der Unschuldige litt. Ausnahme von Saat und Ernte. Und ihr als treue Bibelleser wisst ja alle, wie die Geschichte mit Josef weiterging und wie auf wundersame Weise Gott Josef benutzt für das Überleben vom Volk Israel in der Zukunft. Wir wollen uns jetzt etwas mehr um Judas Leben kümmern, weil ich nicht genau weiß, wie viele von euch über Juda Bescheid wissen. Als Josef aus seinem Leben verschwunden ist, ließ sich Juda einige Kilometer von seiner Heimatstadt nieder. Er heiratete eine ortsansässige Frau und zeugte mit ihr 3 Kinder. Diese Kinder hießen Er, Onan und Schelah. Also 3 Jungs, interessante Namen. Und als er herangewachsen war, suchte Juda eine Frau namens Tamar für ihn aus. Also als er herangewachsen war, bekam er von seinem Vater eine Frau rausgesucht, die hieß Tamar. Leider stellte sich heraus, dass auch er, also dieser Er hier, dass er durch und durch ein verkommener Mensch gewesen ist, sodass der Herr seinem Leben ein frühzeitiges Ende bereitete. Tamar war daraufhin nicht nur verwitwet, sondern sie war auch kinderlos. Und ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Damals schützte sogar so diese sogenannte Levinatsehe kinderlose Witwen vor Armut und Obdachlosigkeit. Ich weiß nicht genau, ob jeder von euch was mit dieser Levinatsehe anfangen kann. Diese Levinatsehe handelt sich um einen Brauch, wo ein Verwandter des Verstorbenen Anspruch auf den Grundbesitz erheben kann, die Witwe dann heiratet, für sie sorgen und Kinder mit ihr zeugen kann. In der Regel handelt es sich um den Bruder, aber nach dem kanaanitischen Gesetz konnte jeder andere Verwandte diese Pflicht auch erfüllen. Und tatsächlich, Kersch und ich haben in unserem Freundeskreis vor einigen Jahren jemand kennengelernt, die so eine Levinatsehe eingegangen sind. Und häufig findet man das heute nicht mehr, aber wir haben in unserem Freundeskreis, kennen wir da jemanden, die das dann gemacht haben. Ja. Also, diese Levinatsehe ging dann in dieser Familie weiter. Onan, der Bruder von Er, musste die Tamar dann zur Frau nehmen. Doch auch dieser Onan war kein gut beschriebenes Blatt, was in den Augen des Herrn nicht wohlgefällig war. Das tat er und Gott ließ ihn daraufhin auch sterben. Damit war Judas dritter Sohn Schelah, eigentlich heißt er Sheba, oder? Der heißt Sheba, an der Reihe. Aber zu diesem Zeitpunkt, der heißt doch Schela, gell? Okay, also Schela, da habe ich es falsch geschrieben. An diesem Punkt meinte Juda aber jetzt so ein bestimmtes Muster herausgefunden zu haben. Mein erster Sohn hat Tamar geheiratet und ist gestorben. Mein zweiter Sohn hat Tamar geheiratet, ist auch gestorben. Was würde wohl passieren, wenn mein dritter Sohn auch diese gleiche Frau heiratet? Wird sie dann das gleiche Schicksal ereilen? Was Juda aber nicht kapiert hat, war, dass die Bibel sagt, dass der Tod seiner 2 Söhne aufgrund ihres sündhaften Tuns die Folge gewesen ist. und es hatte nichts mit Tamar zu tun. Trotzdem hatte Judah aber keine Lust, seinen dritten Sohn in diese Ehe zu lassen, dass vielleicht er dann auch draufgehen könnte. Zwar hätte er sich weigern können, dieser familiären Verpflichtung nachzukommen, aber das hätte wahrscheinlich seinem guten Ruf geschadet. Und der war ja damals im Orient sehr wichtig, diesen Ruf. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, heute ist das noch nicht arg viel anders. Der gute Ruf ist immer sehr wichtig. Und wenn er mal hin ist, dann wird man prominent. Und seine Bekannten, die hätten ihn das niemals verziehen. Wenn er mit diesem Brauch gebrochen hätte und in diesem Dorf, wo er wahrscheinlich lebte, da hätte man ihn für so einen verantwortungslosen Schuft gehalten, den man nicht vertrauen konnte. Denn ein Mann, der zu damaliger Zeit seine Familie nicht versorgen konnte, mit dem konnte man auch keine Verträge machen. Und das muss man wissen. Wer seine Familie zu der damaligen Zeit nicht versorgen konnte, mit dem sind auch keine Handelsabkommen und Verträge abgeschlossen worden. Deswegen, er hat auch kein öffentliches Amt dann haben können. Deswegen, Judah war wichtig, dass diese Sache auf alle Fälle unterm Teppich bleibt. Also Judah ließ sich diese Situation nochmal durch den Kopf gehen und er entdeckte tatsächlich ein Schlupfloch. Schela, sein dritter Sohn, der war noch zu jung zum Heiraten, also schlug Judah Tamar einen Kompromiss vor. Er sagte sinngemäß, bis Schela alt genug zum Heiraten ist, benimm dich wie eine trauernde Witwe. Du lebst bei deinem Vater, trägst Witwenkleidung und du weichst alle Heiratsanträge ab. Mach dir keine Sorgen, wenn die Zeit gekommen ist, da werde ich dann für dich sorgen. Oberflächlich betrachtet klang das ja vernünftig und trug dazu bei, dass Judah in der Öffentlichkeit die Fassade behalten kann, einen Ehrenmann nach außen hin darstellt. Doch in Wirklichkeit hatte er nicht die leiseste Absicht, sein Versprechen einzulösen. Er hoffte, dass mit den Jahren niemand sich mehr an diese Übereinkunft erinnern würde. Und schließlich kam Schela ins heiratsfähige Alter und Tamar hatte sich an ihren Teil der Vereinbarung gehalten. Doch Judah machte keine Anstalten, sein Versprechen einzulösen. Und als seine eigene Frau, als Judas eigene Frau starb, da hätte sogar Judah dieser Pflicht nachkommen können, indem er Tamar selbst heiratet. Doch er tat es nicht. Und zu diesem Zeitpunkt fand sich Tamar in einer sehr verwundbaren Position. Ihr müsst euch das so vorstellen, sie war älter geworden und ihr blieben nur noch wenige Jahre, um Kinder zu bekommen. Und ihre Chancen auf eine Heirat, die standen eigentlich ziemlich schlecht. Und wenn nun auch noch ihr Vater sterben sollte, dann würde niemand mehr sie unterstützen. Also entschloss sie, die Sache einfach selbst in die Hand zu nehmen. Und ich finde, wenn irgendjemand sagt, die Bibel ist langweilig, dann kennt er diese Geschichte nicht. Was da passiert, das ist filmreif. In jedem Frühjahr verließen die wohlhabenden Männer Haus und Hof, um bei der Schafsschur persönlich nach dem Rechten zu sehen. Schafschur, für alle Städter, die das nicht wissen, das ist, wenn die Wolle von den Schafen runterkommt. Das ist ein großes Fest, was da gefeiert wird. Ziemlich anstrengend, habe ich mir sagen lassen. Aber wohl eine große Sache, was man da macht. Und Judah wollte da nach dem Rechten sehen. Und dieser Anlass, der wurde immer gefeiert mit Wein, Weib und Wolle. Ja? Und wenn man Schulden eintreiben wollte oder jemanden um den Gefallen bitten wollte, gab es keinen besseren Zeitpunkt als diesen. Sie wussten genau, dass die Leute da leicht angetrunken sind, dass die Leute da willig für alles Mögliche sind und da kann man dann gut zu irgendwelchen Schlüssen kommen. Also, Tamar wollte Judah nicht um irgendetwas bitten, denn sie wusste genau, sein Sinn für Moral, darauf konnte sie nicht bauen. Und stattdessen schmiedet sie den Plan, Judah ihrerseits zu täuschen. Und sie zog ihre Witwentracht aus und kleidete sich wie eine Tempelprostituierte. Und sie setzte sich an das Stadttor, weil sie wusste, dass Judah dort sein würde. Tama trug einen Schleier über den Kopf, sodass er sie nicht erkennen konnte. Und natürlich hätte er auch nicht erwartet, dass sich seine Schwiegertochter wie eine Tempelprostituierte kleiden würde. Dass er sie auch im Lauf der Unterhaltung nicht erkannt hat, zeigt eigentlich nur, wie wenig sie in den vergangenen Jahren Kontakt miteinander gehabt haben. Judah hat offensichtlich überhaupt keinen Kontakt mit ihr aufgenommen, um nach ihr sich zu erkundigen oder ihr Mut zuzusprechen oder ihr Mut zu machen. Nun aber nahm er ihre Dienste in Anspruch und sie einigten sich auf einen Preis. Was war der Preis? Eine Ziege. Ja, normaler Preis damals. Eine Ziege. Und natürlich hatte Judah keine Ziege dabei, passt ja nicht in den Geldbeutel, und hat dann die Ziege mit ihr ausgemacht. Nach unserem Akt lasse ich dir eine Ziege zukommen. Ja. Tama wusste aber in der Zwischenzeit um ihren Schwiegervater, auf seine Versprechen kann ich nicht bauen. Was hat sie gemacht? Sie hat zu ihm gesagt, okay, ich lasse mich auf diese Affäre ein, auf diesen Akt, aber ich möchte ein Pfand haben, bis du mir die Ziege bringst. Und als Pfand möchte ich deinen Siegelring haben. Mit diesem Siegelring sind diese ganzen Geschäfte und Verträge abgeschlossen worden, sehr wichtig für jeden Handelsmann und Kaufmann damals zu der Zeit, und seinen verzierten Stab, ein absolutes Unikat. Er als Hirte und als Schäfer hatte ein absolut unikat selbstgeschnitzten Stab und der war wahrscheinlich heute bei uns sowas wie Führerschein oder Personalausweis oder sowas in der Art würden wir heutzutage wahrscheinlich als Pfand da liegen lassen müssen. So war das damals in der damaligen Zeit. Also Judah war einverstanden auf alle Fälle. Einige Tage später schickte Judah dann seinen Diener mit einer Ziege hin, doch diese mysteriöse Prostituierte war nicht mehr aufzufinden. Und Tama hatte wieder ihre Witwentracht angelegt und war nach Hause zurückgekehrt. Als Judah hörte, dass man sie nicht finden konnte, war ihm die Situation sowieso schon peinlich genug und er wollte nicht, dass man irgendwie anfängt, so Witze auf seine Kosten zu machen. Und er hatte schließlich einen Ruf zu verlieren, der gute Name, der gute Ruf, ja. Nach dem Fest würde er einfach nach Hause gehen und sich einen neuen Siegelring anfertigen lassen und dann wahrscheinlich sich auch einen neuen Hirtenstab schnitzen. Und nach einer gewissen Zeit ist ja die Sache dann Gras drüber gewachsen und Sache in Vergessenheit geraten. Also 3 Monate gingen dann ins Land und in Judas Leben war wieder Alltag eingekehrt. Als der Sommer dann aber kam, begann der Bauch von Tamar zu wachsen. Und bald begann schon das Gerede, der Klatsch, kam schließlich auch Judah zu Ohren. Seine Schwiegertochter hat sich als Hure versucht und ist schwanger geworden. Wow. Was für ein Schlag für den Schwiegervater. Judah reagiert genau wie jemand, der geheime Sünden zu verbergen hat, und versucht, der geheime Sünden verbergen versucht und vorgibt, jemand zu sein, der er eigentlich gar nicht ist. Denn sein gerechter Zorn entbrennt gegen die Sünde von jemand anderem, während er seine eigenen Verfehlungen bequemerweise vergessen tut. Er war der Inbegriff des selbstgerechten Richters, der den Skandal um Tama als Chance sah, seine ganze eigene Heuchelei zu verbergen. So verkündete er, meine Schwiegertochter hat Schande über meine Familie gebracht und ihr sollt ihr den Prozess machen, ihr sollt der Prozess gemacht werden und dann möge man sie wegen ihrer Sünde auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Judah muss sich ungewöhnlich aufrichtig vorgekommen sein. Wie überaus anständig von ihm, seinen guten Namen gegen diese schändliche Sünde seiner Schwiegertochter zu verteidigen. Denn sein Ruf steht ja auf dem Spiel. Und man könnte jetzt eigentlich drüber lachen, wenn die Sache nicht so tragisch wäre. Ist es nicht der gleiche Judah, der Mordspläne gegen seinen eigenen Bruder schmiedete? Der Jude, der seinen Bruder in die Sklaverei verkaufte, weil ein bloßer Mord keinen Gewinn versprechen würde? Ist es nicht der Jude, der das Herz des Vaters gebrochen hat und ihn jahrelang den Tod seines Sohnes beweinen ließ? Ist es nicht der gleiche Jude, der versprochen hatte, sich um seine Schwiegertochter zu kümmern, aber niemals die Absicht hatte, sich daran zu halten, sie dadurch fast in die Prostitution geschickt hat, damit sie nicht verarmte? Also wir als Zuhörer, wir wissen mehr über Juda, von dem die Menschen in seinem Dorf oder in seiner Stadt überhaupt keine Ahnung hatten, wie er wirklich war. Aber Tamar besaß stichhaltige Beweise für seine geheime Sünde. Sie sagte aber vorerst kein Wort. Und als der Hinrichtungstag kam, schickte Tamar einen Boten zu Juda mit folgender Botschaft. Sie sagte: Ich bin von dem Mann schwanger, dem diese Dinge hier gehören. Bitte findet heraus, wem dieser Siegelring und dieser Stab gehört. Und genau in dem Moment geht ihr Plan auf, weil sie bis zum letzten Moment gewartet hat. Und so konnte Juda sich nicht mehr verstecken. In der Zwischenzeit, müsst ihr euch vorstellen, hat sich eine ganze Menschenmasse versammelt, die Tamars Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen sehen wollte. Sie wollten sie dort sterben sehen. Und Juda wurde nun gezwungen, diese Hinrichtung auszusetzen und seine Anklage zurückzuziehen. Darüber hinaus würde er diese Entscheidung natürlich auch erklären müssen, warum jetzt plötzlich sie nicht mehr hingerichtet werden soll. Weil er sah, Tamar hat den Siegelring und diesen Hirtenstab und jedermann wusste, wem dieser Stab und dieser Ring gehören würde. Und so seltsam sich das auch anhört, aber genau das war der Wendepunkt in Judas Leben. Er konnte sich nicht mehr hinter seiner Maske verstecken und man hatte ihn als Heuchler, als Schwindler und als Lügner entlarvt. Und das gab auch vor der ganzen Menge dann zu, die sich versammelt hatte, um Tamar als Hure zu verbrennen. Und er sagte: Sie ist mir gegenüber im Recht, denn ich habe sie nicht meinen Sohn Schela zur Frau gegeben. Und wenn Judas Geschichte jetzt hier zu Ende wäre, würden wir alle sagen, dass er das bekommen hat, was er verdient hat. Denn das, was man sät, das erntet man, oder? Aber an diesem Punkt seines Lebens wusste er noch nicht, welche furchtbaren Konsequenzen seine Entscheidungen haben würden. Doch wie sich zeigt, ist Judas Geschichte hier noch nicht zu Ende. 20 Jahre waren vergangen seit dieser Sache und nach 20 Jahren später, wo seine Brüder Josef in die Sklaverei verkauft haben, konnten sie nicht ahnen, dass Josef nach einer Reihe von unglückseligen Zwischenfällen zum ägyptischen Premierminister aufgestiegen ist. Überall um Ägypten herum war eine heftige Hungersnot ausgebrochen und die Familie von Jakob, die traf es besonders hart, sodass er Josefs Brüder nach Ägypten schickte, um dort Lebensmittel zu kaufen. Benjamin, sein Lieblingssohn, ließ er aber daheim. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, noch ein Lieblingskind zu verlieren. Und als die Brüder vor Josef erschienen, erkannten sie ihn nicht. Und nach so langer Zeit dachten sie wohl, Josef ist in irgendeiner ägyptischen Mine wahrscheinlich umgekommen. Wer weiß, was aus ihm geworden ist. Sklaven leben ja zu der Zeit nicht allzu lang. Außerdem sprach Josef fließend Ägyptisch und er war geschminkt. So was erkennen natürlich nur Asterix-Leser zu der damaligen Zeit. Aber sie standen vor ihm und haben auf alle Fälle keine Ahnung gehabt, wer dieser Premierminister eigentlich gewesen ist. Für Josef allerdings muss in diesem Moment die Zeit stillgestanden sein. Die Männer, die für all sein Leid verantwortlich gewesen waren, standen direkt vor ihm. Und es wäre wahrscheinlich nur eine Handbewegung für ihn gewesen, wenn er sie hätte hinrichten lassen sollen, wenn er das gewollt hätte. Aber Josef hatte in all den Jahren sein Herz nicht vom Hass, sondern von Gott füllen lassen. Und das macht den Unterschied. Wir wissen, dass Josef es seinen Brüdern aber nicht so leicht machen wollte und er schickte sie wieder heim, um Benjamin mitzubringen. Und als die Brüder mit Benjamin zurückkamen, fädelte Josef so eine ominöse Geschichte ein, so mit diesem Silberkelch in der Tasche von Benjamin, die dann gefunden wurde und so dann aussah, als ob Benjamin dann diesen Kelch gestohlen hätte. Und er wollte überprüfen, wie seine Brüder reagieren würden. Würden sie nochmal einen Bruder opfern? Würden sie Benjamin auch opfern, um sich selbst zu retten? Oder wie würden die Brüder jetzt reagieren? Und interessant, jetzt kam wieder Judah, der hervortrat, und Judah selber hatte seinem Vater gegenüber persönlich die Sicherheit seines Sohnes Benjamin versprochen und garantiert. Doch wie allgemein bekannt war, besaß ja Judah kein Rückgrat. Doch dieses Mal stand Judah hin vor Josef und sagte, ich kann nicht ohne Benjamin zurückkehren. Nimm lieber mich und verschone Benjamin. Und als Josef das gehört hatte, da konnte er seine Gefühle nicht länger verbergen. Und er befahl seinen Dienern, den Raum zu verlassen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte Josef sich mit seinen Brüdern nur über Dolmetscher unterhalten. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schockiert sie waren, als Josef ihnen dann in ihrer eigenen Sprache mitteilte, ich bin's Josef. Und als die Brüder ihn erkannt hatten, dann neigten sie ihren Kopf vor ihm. Weniger aus Respekt, als vielmehr aus Angst. Und Judah war derjenige, der am meisten zu befürchten hatte. Judah, der 20 Jahre lang vor den Konsequenzen seines Handelns davongelaufen war. Aber alles will ich euch sagen, kommt einmal ans Licht. Alles kommt mal raus. Und jetzt würde er bekommen, was er verdiente. Aber es blieb seltsam ruhig. Und diesen Tag würde Judah wahrscheinlich nie vergessen, denn dies war der Tag der Gnade. Denn heute hatte er genau das bekommen, was er am wenigsten verdiente. Und das ist der Moment im Alten Testament, wo ich am liebsten selber miterlebt hätte. Die Brüder Josefs schämten sich unendlich für das, was sie ihm angetan hatten. Doch Josef war von etwas anderem durchdrungen, denn er war von Gnade durchdrungen. Und wieder mal wurde das Gesetz von Saat und Ernte durchbrochen. Und dieses Mal war Gnade dafür verantwortlich, dass sie nicht das bekamen, was sie eigentlich verdienten. Und wie sich herausstellen sollte, sollte Judah niemals das bekommen, was er eigentlich verdiente. Und wie immer, wenn Gnade im Spiel ist, bekam er das, was er am wenigsten verdiente. Doch diese Geschichte nimmt nochmal eine letzte Wendung. Jahre später, als Jakob im Sterben lag, versammelten sich seine 12 Söhne um das Totenbett, um seinen Segen zu empfangen. Und normalerweise sollte der Erstgeborene den doppelten Anteil am Erbe bekommen und zum Familienoberhaupt dann nachrücken. Und die Brüder hatten in der Zwischenzeit akzeptiert, dass Josef der Liebling vom Vater war und erwarteten, dass er nun zum Patriarchen bestimmt würde. Schließlich hat er sowas wie ethische Standfestigkeit bewiesen. Als Führungspersönlichkeit hat er fast im Alleingang die übernatürliche Fähigkeiten bewiesen und Israel vor dem Bankrott, vor dem Hungerstod gerettet. Und wenn irgendjemand den Titel des Erstgeborenen verdient hätte, dann eigentlich Josef. Also trat jetzt Ruben als Erster vor und trat nach vorne und wie vorherzusehen gewesen war, gewährte Jakob ihm dieses Privileg des Erstgeburtsrechtes aber nicht. Und wisst ihr, warum nicht? Denn Ruben hatte Jahre zuvor mit einer der Nebenfrauen seines Vaters geschlafen und damit seine Ehre schwer verletzt. Ruben nickte nur und trat zurück. Nun trat Simeon, der nächste Sohn, hervor und er wollte auch das Erstgeborenenrecht bekommen. Und Simeon war ein sehr impulsiver Mann gewesen, aufbrausendes Temperament, und er hatte zusammen mit seinem Bruder Levi die Bewohner einer ganzen Stadt hingemetzelt, nachdem sich der Sohn des Oberhauptes an ihrer Schwester Dina vergangen hatte. Und Jakob wollte nicht, dass man den Namen seiner Familie mit Grausamkeit verknüpfte. Also trat auch Simeon zurück. Und als Levi das hörte, trat er erst gar nicht nach vorne, sondern gab Juda gleich einen Rippenstoß. Und widerstrebend ging auch dieser auf seinen Vater zu. Aber Juda wusste ganz genau, seine Geheimnisse waren an die Öffentlichkeit gekommen. Seine Maske war gefallen. Jeder wusste, er hatte Josef verkauft in die Sklaverei und dann zugesehen, wie sein Vater trauerte. Und wenn jemand sein Erstgeburtsrecht verwirkt hat, dann Juda. Doch auch hier zeigt Gott wieder Gnade mit ihm. Juda kniet vor seinem Vater nieder und Jakob gab ihm tatsächlich den Segen. Und in diesem Segen deutet Jakob an, dass Judas Nachkommen herrschen würden. Und aus den 12 Söhnen Jakobs wurden ja schließlich dann die 12 Stämme des Volks Israel. Und angefangen vom König David entstammten die israelischen Könige alle aus dem Stamm Juda. Wichtiger noch, auch Jesus, der Messias, wurde als Nachkomme Judas geboren. Wer hätte das gedacht? Und ganz gewiss verdiente Juda nichts von alledem. Und sein ganzes Leben ist wie ein ganz großer Betrug. Und doch lernte er am Ende Demut und Dankbarkeit. Und wie hat er das gelernt? Er hat es nicht durch harte Strafen gelernt. Er hat es nicht dadurch gelernt, dass man ihn gezüchtigt hat und Strafen angedroht hat, sondern er hat es dadurch gelernt, dass man ihm Gnade gewährte. Und schließlich und endlich kann man nicht sagen, dass er Gnade gefunden hätte. Er hat niemals nach ihr gesucht, im Gegenteil, die Gnade, die fand ihn. Durch Judas Geschichte werden wir daran erinnert, dass Gnade nicht nur den guten Menschen vorbehalten ist. Gnade unterstreicht, wie gut Gott ist. Und das ist das, was ich möchte, dass wir das heute mitnehmen. Nicht wie gut der Mensch ist, sondern wie gut Gott ist. Das unterstreicht die Gnade. Und jeder von uns hat dringend Gnade nötig. Das wissen wir spätestens, wenn mal die Masken fallen. Das wissen wir, wenn alles mal ans Tageslicht kommt. Denn alles kommt einmal ans Tageslicht. Heute ist der Tag, wo wir seine Gnade auch für uns in Anspruch nehmen können. Und Jesus fordert uns oft genug auf, sein Heil und seine Gnade in Anspruch zu nehmen, so auch heute hier. Und ich möchte klar und deutlich sagen, jetzt am Ende der Predigt, wenn du in deinem Herzen spürst, du brauchst diese Gnade, so kannst du sie heute bekommen. Wenn jemand unter uns ein Gespräch oder ein Gebet braucht oder du willst etwas festmachen, bitte sprich uns an, dafür sind wir da. Ich denke, Thomas und ich, wir werden da sein und ihr könnt ruhig auf uns zukommen. Bitte sprich uns an und merke auf, je größer die Schuld und die Sünde in deinem Leben ist, für die du dich vielleicht so sehr schämst, umso größer ist die Gnade, die Gott dir schenken möchte. Lasst uns beten. Steh mal auf dazu. Du weißt, lieber Vater, dass Gnade unserem Gerechtigkeitsempfinden total entgegenstrebt. Dass wir geprägt sind von dem, dass die Menschen das verdienen, was sie eigentlich tun, Herr. Aber das heißt dann, dass ich auch das verdiene, was ich getan habe. Und du hast sowas in unsere Welt eingeführt wie Gnade, das uns von unseren Konsequenzen und von unseren Folgen unserer Taten freispricht und erlöst. Denn du bist dafür ans Kreuz gegangen und mit deinem Blut wäschst du uns rein. Und es gibt keine Worte, wie wir das dir Danke sagen können dafür. Aber Herr, so wie du zu unseren Herzen sprichst und in unsere Herzen hineinsiehst und siehst, was Tag für Tag in unsere Gedanken und in unseren Taten und Handlungen, in unseren Worten so passiert, so möchte ich dich bitten um die Vergebung unserer Schuld und dass die Gnade nie aufhören soll bei dir. Danke, dass du so bist, so anders als wir. Ich bitte dich für jeden, Herr, der sein Herz Erleichterung schenken möchte, dass er deine Gnade in Anspruch nimmt. Segne uns den heutigen Tag. Amen.